Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Schönen guten Morgen in die Runde. In viele fröhliche Gesichter zu blicken, ist das Schönste am Morgen. Ich habe die letzten zwei Wochen viel mit Führungskräften gearbeitet. Ich bin ja Trainer und Coach und war in verschiedenen Unternehmen und habe Führungskräftetrainings gemacht. Und ein Thema, was wir sehr intensiv bearbeitet haben, war das Thema Feedback. Feedback heißt Rückmeldungen geben zu Verhalten. Ganz spannendes Thema und auch ein ganz schwieriges Thema. Denn Rückmeldung zu geben, auch gerade wenn es was Kritisches ist, natürlich immer unangenehm. Aber wir haben immer mehr gemerkt, was genauso schwierig ist, ist das Positive anzusprechen. Und alle, die so im Arbeitsleben stehen, wissen, wie oft sie denn von ihren Kolleginnen und Kollegen und Führungskräften mal ein positives Feedback bekommen, mal ein Lob ausgesprochen bekommen. Ja, das wünschen wir uns eigentlich alle, es passiert aber so selten. Oder nicht genug, sagen wir es mal so. Ja, da ist an vielen Stellen Luft nach oben. Woran liegt das? Ich glaube, weil wir natürlich in einer schwierigen Zeit leben und sehr auf die Dinge geprägt und getriggert werden, die gerade nicht gut sind. Ja, wir gucken immer, was nicht reicht, was teurer wird, was schwieriger wird, wie es unser Alltag beeinflusst. Und da verlieren wir so ein Stück den Blick dafür, was eigentlich vieles Positives auch in unserem Leben und in unserem Umfeld passiert. Und das ist etwas, was ich mit den Führungskräften sehr intensiv immer wieder bearbeite und sage, hey, ja, guckt erstmal auf das, was gut läuft und motiviert die Menschen und bringt ihnen Wertschätzung entgegen und dann kommt der Rest oft auch ein Stück von allein mit. Wenn die motiviert sind und sich wohlfühlen in eurem Umfeld, dann bewegen sie auch was. Und das gilt im Arbeitsleben genauso wie in der Familie, genauso wie hier, ja, in der Gemeinde. Und ich ermutige euch, das heute nochmal so bewusst ins Herz zu nehmen, denn wir haben jemanden unter uns, ja, mit uns, der dieses Positive immer in dein Leben reinsprechen möchte. Und er benutzt uns Menschen, das zu tun. Also habt es heute auf dem Herzen und habt die positiven Dinge im Blick und scheut euch auch nicht, das mal auszusprechen. Ja, also wenn ihr mal was Tolles in der Kleingruppe erlebt habt oder hier in der Gemeinschaft oder, geht auf die Menschen zu und sprecht es ihnen aus. Ja, sagt mal Danke oder war cool oder was auch immer euch dann so auf dem Herzen liegt. Lasst uns das so auch als Gemeinde immer so mittragen, denn ja, wir erleben es ja, ne? Wir haben die positive Perspektive und das ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe, das so in den Alltag zu tragen. Jesus, es ist so cool, hier zu sein, Gemeinschaft zu leben und einfach auch das Positive aus dir zu ziehen und von dir Kraft zu bekommen für unsere Alltagsherausforderungen. Danke, dass du bei uns bist, dass du mit uns bist, dass du in uns bist, dass wir immer wieder auch deine Liebe anzapfen und spüren können. Und ja, ich bitte dich, dass du das auch in unsere Herzen legst, das in die Welt zu tragen. Und nicht nur zu den Menschen, die dich nicht kennen, sondern auch zu denen, die dich kennen und denen es auch gerade schwerfällt, in den Familien, an die Arbeitsplätze, in die Schulen, überall dort, wo wir unterwegs sind. Sei du mit uns. Amen.
Auf, weil ich habe euch eine ganz fürchterliche Geschichte mitgebracht aus der Bibel. Ich glaube, das ist die fürchterlichste Geschichte, die ich kenne. Also vielleicht kann man die auch noch toppen, aber die ist schon richtig heftig, ne? Man braucht eigentlich ein ganz gutes Gemüt, sich überhaupt mit dieser Geschichte so zu befassen. Aber die war mir irgendwie, ich weiß auch gar nicht. Ich hatte eine Predigt gehört im Internet und da war darauf eingegangen worden und dann ließ die mich nicht mehr los. Und je mehr ich mich mit der beschäftigt habe, habe ich gesagt, oh, das ist aber auch alles schrecklich und so. Und habe auch gar nicht so gedacht, wo soll das so hinführen? Aber ich glaube, ich habe mittlerweile einen Eindruck. Und zwar, ich glaube, dass das eine schreckliche Geschichte ist, die uns aber Mut machen möchte, das Gute wirklich zu tun in unguten Zeiten. Und da habe ich gedacht, ah, wenn ich am Sonntag im Gottesdienst bin, egal wie viele Leute da sind, aber die Leute, die da sind, die sind deswegen da, das sind sicherlich Leute, die wollen das Gute tun. und die kennen auch das Gefühl, in einer unguten Zeit zu leben. Und diese Spannung, was heißt es wirklich jetzt, das Gute zu tun und wie kann ich das tun? Dann habe ich gedacht, okay, komm, wir machen das einfach mal, wir stellen uns dem, weil ich glaube, die Botschaft ist im Endeffekt wirklich ganz, ganz wichtig und auch sehr, sehr hervorragend gut und schön. Richter 19 bis 21, das sind drei Kapitel. Jetzt muss ich sagen, Richter ist im Alten Testament. Im Alten Testament, da finden wir etliche Geschichten, wo wir sagen, ne, das ist so ein bisschen auch teilweise so wie Gruselkabinett. Wirklich. Also ist ganz schlimm. Und unter anderem eben auch diese Geschichte. Und so ein bisschen so als Hilfe, wenn solche schlimmen Geschichten erzählt und berichtet werden, dann einfach, um auch uns mit der Lebensrealität zu konfrontieren. Wisst ihr, ich denke manches Mal, ich habe auch immer so den Hang, wenn es nach mir ginge, sollte alles schön sein. Ja? Ich sollte morgens ausgeschlafen meine Frau mit einem ganz lieben Kuss wecken und dann sollte ich ihr den Tee ans Bett bringen. Und versteht ihr? So, ne? Und ja, so, das ist so die Idealvorstellung. Und meine Wirklichkeit sieht aber oft etwas anders aus. Und ich kann euch sagen, ich habe auch Lebenswirklichkeiten gerade vor allem früher gehabt, die waren nicht nur so ein bisschen schlecht, die waren tief finster. Ich kann mich immer noch sehr gut daran erinnern, als ich Gott nicht kannte, dass ich rumgesumpft habe ohne Ende, sexuell, finanziell, das war beziehungsmäßig, das war alles so orientierungslos, so schrecklich. Das kenne ich auch noch sehr, sehr gut. Ich kann mich immer noch an dieses Gefühl der tiefen Verzweiflung erinnern. Und wenn ich dann solche Geschichten aus dem Alten Testament lese, werde ich immer wieder an dieses Gefühl erinnert und denke, ja, ich weiß genau, wovon ihr redet. Und selbst bei dieser Geschichte, so schlimm wie sie ist, habe ich immer noch so Bezüge dazu. Ich weiß noch immer, wie es sich anfühlt. Ganz schrecklich. Also, worum geht es? Ich kann das gar nicht alles lesen und ich will es auch gar nicht alles lesen, sondern ich gebe nur eine ganz kurze Zusammenfassung und lese dann die Geschichte wird selber zusammengefasst in diesen Kapiteln und das lese ich dann kurz vor. Also da ist ein Mann, der hat eine Nebenfrau, ist also nicht seine erste Ehefrau, sondern seine zweite Nebenfrau. So, und die haben Stress miteinander. Es wird nicht ganz klar, woran es liegt in der Geschichte. Auf alle Fälle haut sie wieder ab und geht nach Hause zu ihren Eltern. Nach 4 Monaten fährt der Mann zu den Schwiegereltern und will seine Frau zurückholen, holt sie auch zurück. Da gibt es so ganz viele Nebengeschichten, die überspringe ich so ein bisschen. Jetzt sind sie auf dem Heimweg, dauert ein paar Tage, also sie brauchen Übernachtung und sie übernachten in einer Stadt, wo er denkt, na, hier sind wir einigermaßen sicher, finden dort aber gar keine Herberge, also keiner nimmt sie auf. Das ist auch so eine ganz, wisst ihr, das gibt so ganz tragische Lebensgeschichten. Es wird gleich richtig hässlich. Aber auch im ganzen Umfeld gibt es weniger hässliche Sachen, aber die sind auch sehr, also der ist in der Stadt und er sucht Gastfreundschaft. Er hat sogar für seine Esel schon das Futter mitgebracht. Man muss ihm nur einen Platz geben. Und er wird ihm verweigert. Und seiner Frau. Und das Unglück nimmt seinen Lauf. Dann kommen sie irgendwo unter. Jetzt kommen, ich sag das mal ganz einfach, böse Männer. Die wollen ihn sexuell missbrauchen. Das Unglück nimmt seinen Lauf. Seine Nebenfrau wird rausgeschickt. Die wird mehrfach vergewaltigt, bis sie am Morgen tot ist. Daraufhin ist er so entsetzt, dass er sie mit nach Hause nimmt, ihren Körper in Leichenteile zertrennt, 12 Stück, sie in die unterschiedlichen Stämme Israels schickt. Jetzt kommen die Stämme Israels, weil sie entsetzt sind, was hier abgeht. Die sind total entsetzt, total schockiert und wollen aufklären, worum geht es hier? Merkt ihr, ne, es kommt zu einer Beratung, der Wille Gottes wird gesucht und dann ziehen sie los, um dieses Unrecht zu bestrafen. Nämlich gehen in diese Stadt rein, die bösen Männer sollen rausgebracht werden, damit sie bestraft werden. Die Stadt weigert sich, diese Männer rauszugeben. Der ganze Stamm, auch die Städte ringsherum, weigern sich und es kommt zu Kriegen. Die Geschichte geht noch weiter bis Kapitel 21, wirklich. Es ist wirklich ein Riesenschlamassel, Irrungen und Wirrungen, und eigentlich kommt keiner so richtig gut davon weg. Und also ich sage, ich habe das schon gesagt, wenn ich so in mein Leben gucke, ich kenne Phasen, wirklich, da wo ich sage, das hätte ich auch sein können. Und wenn ich die Zeitung aufschlage, ich will doch gar nicht wissen, was sich hinter den Überschriften verbirgt, weil die Überschriften selber, wenn ich sie nur wörtlich lese, sind doch schrecklich. Und wenn ich schon weiß, da sind ja Menschen dahinter. Große, kleine, arme, reiche Männer, Frauen, Kinder, die sind ja alle da irgendwie im Umfeld mit betroffen. Ist doch schrecklich, oder? Schnell, Krieg in der Ukraine. Ein Krieg ist immer etwas Dämonisches. Und wenn der Dämon freigesetzt wird, dann werden dämonische Dinge freigesetzt. Die werden ihrem freien Lauf gelassen. Wir wollen die Geschichten gar nicht alle wissen. Ne? Aber das ist so dieses Umfeld. So, ich lese euch nochmal gerade hier selber die Zusammenfassung, weil jetzt, also er hat ja diese Leichenteile verschickt, jetzt kommen die ganzen Stämme und zu ihm und wollen wissen, sag mal, was ist hier überhaupt los? Und jetzt beschreibt er das hier so ganz kurz, Kapitel 20, ab Vers 4, geht das los, damit ihr das nochmal so im Original hört. Und der Levit, der Mann der ermordeten Frau, berichtete: Ich kam mit meiner Nebenfrau nach Gibea im Gebiet von Benjamin und wollte dort übernachten. Da umzingelten die Männer von Gibea in der Nacht das Haus, in dem ich war. Auf mich hatten sie es abgesehen und wollten mich umbringen. Sie vergewaltigten meine Frau so lange, bis sie starb. Deshalb zerteilte ich ihren Leichnam und schickte, ich lese es extra so schnell, ne, weil wenn man das noch mit Pausen liest, oh, das ist ganz schlimm. So, ne, aber es steht, man muss sich auch mal, ja, es ist ja so, ne. Deshalb alle Stücke in die Gegenden des Landes. Die Männer von Gibea haben ein Verbrechen begangen, das in Israel unerhört ist. Ihr alle seid doch Israeliten, haltet also Rat und beschließt, was jetzt geschehen soll. Da standen sie alle auf wie ein Mann und erklärten, keiner von uns darf nach Hause zurückkehren, bevor wir an den Leuten von Gibea die Strafe vollstreckt haben. Wir wollen das loswerfen und jeden 10. Mann dazu bestimmen, für die Verpflegung zu sorgen, also den Nachschub. Die übrigen sollen die Leute von Gibea bestrafen für dieses schändliche Verbrechen, das sie mitten in Israel begangen haben. So, da habt ihr das nochmal so ein bisschen in der Wortlauf der Zusammenfassung gehört. Okay, jetzt muss man sagen, Erzähltexte, da gibt's ja viele in der Bibel von, die haben einen großen Vorteil. Erzähltexte führen uns immer vor Augen, was wirklich Phase ist. Ne? Man kann anderes, das kann man sich schön reden, man kann Romane schreiben, man kann Hollywood-Streifen drehen, ne? Ist aber nicht die Wirklichkeit. Man kann philosophische Bücher schreiben, ist aber nicht die Wirklichkeit. Aber Erzähltexte, die bringen es auf den Punkt, was wirklich Phase ist. So. Das ist das Gute von Erzähltexten. Erzähltexte haben aber auch eine Schwierigkeit. Ein Erzähltext ist immer, berichtet ja ein geschichtliches Ereignis, okay? Was in einer Situation, die einzigartig ist, die wird es nie wieder so gegeben haben, weil Geschichte ist immer einzigartig. Von daher kann man die auch nicht einfach wiederholen. Von daher müssen wir so ein bisschen aufpassen, was können wir übertragen auf unser Leben und was ist einfach einzigartig? Ja, das ist so die Schwierigkeit. Da muss man bei jedem Text gucken. Also wenn ich so Erzähltexte nehme, auch von Jesus, ne, könnte ich sagen, also er hat ja mal Spucke genommen und Erde und auf Augen von Blinden und konnten sie sehen. So, wenn ich jetzt könnte ich sagen, komm, wir alle Blinden, ne, wir spucken immer, machen ein Lehm und hauen den drauf, jetzt müssen sie alle gesund werden. Ja, das kann man mit dem Erzähltext nicht machen. Das funktioniert nicht, weil es immer etwas Einmaliges hat. Aber es hat auch etwas grundsätzlich. Und da muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Und natürlich auch hier. Ich habe so ein paar Punkte mal rausgesucht. Wie können wir das Gute, weil darum geht es letztendlich, in unguten Zeiten tun? Wie können wir das Gute in unguten Zeiten tun? Darum geht es. Das ist die Herausforderung, die ihr uns hier stellen müsst. Und das Erste ist, wähle Gott. Weshalb ist das die erste und wesentliche Botschaft? Wenn man den Zusammenhang liest, das fängt schon Kapitel 19 mit dem ersten Vers an, in jener Zeit, so wird die ganze Geschichte eingeleitet, als es in Israel noch keinen König gab. So, und dann geht das Unglück, nimmt das seinen Lauf. Und der letzte Vers aus dieser ganzen Geschichte und von dem ganzen Richterbuch lautet, Kapitel 21, 25, es gab zu jener Zeit noch keinen König in Israel, und jetzt kommt die Erklärung, und jeder tat, was er wollte. Anarchie ist einer der schlimmsten Gesellschaftsformen, die es gibt, wenn jeder das tut, was er will. Wir können uns über Obrigkeiten aufregen, über Bauämter, Finanzämter, komm, kenne ich alles. Ja, da bin ich genauso wie ihr, vielleicht noch ein bisschen schlechter. Ja? Aber lass uns nicht täuschen. Das Schlimmste ist, es gibt keine Autorität. Das ist noch schlimmer. Stell dir mal deinen Betrieb ohne Chef vor. Ne? Du wirst dich immer über deinen Chef wahrscheinlich ärgern und meckern und so. Nimm mal die Geschäftsführung weg und lass mal deinen Betrieb ein Jahr laufen. Sodom und Gomorra, Mord und Totschlag. Glaubt mal ja nicht, dass ihr alle euch an den Händen fest und sagt, so jetzt machen wir es mal ganz richtig. Ne? Jetzt treffen wir uns einmal zum Kaffee trinken und jetzt legen wir mal ein paar Regeln fest und wir halten uns auch alle dran. Und wir sorgen dafür, dass hier, ne, das alles ja schön läuft. Glaubt's mal ja nicht. Ja. Wir brauchen, es gibt keinen, wie soll ich das sagen? Es gibt keinen machtfreien Raum. Ich weiß, der größte Teil des Lebens ist grau, das weiß ich. Aber im Grunde genommen, dahinter gibt es nur weiß oder schwarz. Es gibt nur gut oder böse. Es gibt nur den Teufel oder Gott. Es gibt nur zwei Machtbereiche. Es gibt nicht drei Machtbereiche. Es gibt letztendlich in all dem Grau, was wir haben, und was in dieser Geschichte auch ganz deutlich wird, hier gibt es keinen wirklich Guten und auch keinen wirklich Bösen. Die sind alle irgendwie, doch, die einen sind wirklich böse, aber das wird immer alles, man denkt immer alles chaotisch. Es gibt doch auch keinen von uns, der nur gut ist. Das gibt es nicht. Und das wird uns hier vor Augen geführt, aber dahinter steht ein Machtbereich, da gibt es nur zwei Machtbereiche, gut oder schlecht. Dunkel oder Finsternis. Meine Lieblingsübersetzung vom Teufel ist der Mr. Dunkel. Alles, was dunkel ist, fies ist, ne, eklig ist, das gehört in seinen Machtbereich. Alles, was mit Tod, mit Rebellion gegen Gott zu tun hat. Und bei Gott ist immer, da ist Licht, da ist Leben, da ist, ne, Liebe, da ist Wahrheit. Beim Teufel ist, das ist ein Mörder von Anfang an, also ein Zerstörer und ein Lügner. So, ne, das sind, letztendlich gibt es nur diese beiden Machtbereiche. Wir hatten ganz, ganz früher in meiner Kindheit noch einen Schäfer hier im Bruch. So, Bruch. Mein Vater hat mal erzählt, wie er da spazieren war, oder er war beim Bruch und hat ihn erlebt, und das war auch einer, der hatte mit vielen Leuten Clinch. Und dann hat er den mal gesehen, wie er seinen Hirtenstock, seine Krücke hochhielt und irgendeinem Gegenwetter, ich lass mir nicht regieren! Ja, ich kenne andere Menschen, die würden das nicht so machen, aber die machen letztendlich genau das Gleiche. Die sagen, ich lass mir nichts sagen. Wer sich nichts sagen lässt, wer das so sagt, lebt im Machtbereich des Dunkels. Der hat einen Herrn über sich, einen bösen Herrn, der in der unsichtbaren Welt, ob er es weiß oder nicht, seine Strippen zieht. Abhängigkeiten, Alkoholismus, Nikotinsucht, Esssucht, was weiß ich, Selbstgerechtigkeit, es geht in alle Richtungen. Wer die Strippen zieht und seine Macht in meinem Leben, in unserem Leben, mit Lüge, durch Lüge und mit Zerstörung aufbauen. Und deswegen ist er, wenn du keinen Herrn hast, dann tut jeder, was er will. Hast du keinen Herrn, dann tust du, was du willst. Und was du dann tust, das kommt aus dem Machtbereich des Dunkels, das ist letztendlich verkehrt. Deswegen ist das diese erste Botschaft, wähle deinen Gott, ich sag mal, wähle deine Autorität, wähle deinen König, wähle Gott. Du brauchst eine Autorität in deinem Leben. Und zwar die richtige. Du hast immer eine Autorität in deinem Leben. Aber wähle die richtige. Wähle Gott. Wähle Gott. Weil er die Wahrheit ist, weil er die Liebe ist, weil er unser Schöpfer ist, weil er unser Richter ist, weil er unser Retter ist. Wähle Gott. Im Richterbuch gibt es viele menschliche Retter. Das sind die sogenannten Richter. Gideon, Simson. Und wenn man diese Geschichten liest, merkt man, alles Menschen. Haben auch alle ihre Schattenseiten. Haben auch alle ihr Versagen. Wähle keine Menschen. Gott kann Menschen gebrauchen, zeitweise, punktuell. Aber wähle als Autorität keine Menschen. Es gibt auch teilweise auch in dieser Geschichte gibt es da Gruppen, die agieren. Wähle keine Gruppe. Wähle keine Gruppe. Gruppen können dir mal helfen. Aber wähle die Gruppe nicht als Autorität. Das geht schief. Das wirst du bitter bereuen. Hier, der letzte Satz war ja hier vom Richterbuch, denn sie hat noch keinen König. Ja. Anschließend nach der Richterzeit kam die Königszeit. Dann hatten sie Könige. Waren die besser? Mal so, mal ein bisschen besser, mal schlechter. Mal waren sie am Anfang gut, dann waren sie am Ende schlecht. Mal waren sie am Anfang schlecht, dann am Ende ein bisschen besser. Sondern wähle deine Autorität. Kein Menschen, keine Gruppe, keine Familie. Die Autorität ist auch nicht der Ehepartner, ist nicht die Familie. Autorität ist nicht meine Gesellschaft. Autorität ist nicht meine Regierung, ist sie nicht. Es gibt einen, der die Autorität hat. Halleluja. Bei dem sind wir in besten Händen. Wenn ich in unguten Zeiten gut leben will, dann brauche ich ihn. In Jesus hat er sich ja offenbart. Voller Wahrheit und Gnade. Ne? Was ist gut? Und wie kann ich das Gute leben? Voller Wahrheit und voller Gnade. Er ist das Licht, das in die Finsternis gekommen ist, in dieses Chaos. Er ist das Licht. Er ist der König. Der perfekte König. Der ewige für alle Zeiten. Das zweite ist, was uns hier mitgegeben wird, suche seinen Willen. Das ist in unserer heutigen Zeit, ich habe manchmal den Eindruck, wichtiger denn je. Weil unsere heutige Zeit ist ja von der sogenannten Toleranz geprägt. Ja, es gibt keinen absoluten Wahrheitsbegriff. Wahrheit ist immer situativ und punktuell und immer persönlich wird das gedacht. Ja, also gehen wir heute in den Gottesdienst, mal gucken, ob es heute mir und meiner Familie gut tut. Versteht ihr das? Es wird nicht mehr grundsätzlich überlegt. Ist das für mich und meine Familie gut? Ich möchte nicht in der Gesetzlichkeit. Das ist dann wieder ein Problem, wenn ich da Regeln rausmache. Aber trotzdem bietet das Leben doch die Herausforderung, Grundentscheidungen zu treffen, damit ich wirklich gut leben kann. Wenn ich das nicht habe, dann bin ich doch ein Spielball meiner Umstände, meines eigenen Gefühls, wie es mir gerade geht. Und dann bin ich mal gut und mal nicht. Und versteht ihr, wie das hin und her geht? Und da gibt's ja zig Fragen unseres Lebens. Ne? Im geschäftlichen Bereich. Boah, das ist ja so schnell, dass er eine Entscheidung treffen muss. Ne? Irgendwie wird dir überall das Schwarzgeld angeboten. Überall. Wirklich, es wird dir angeboten. Ne? Mit Rechnung oder ohne Rechnung. Oder ist ja noch besser. Ne? Das kostet, wenn Sie eine Rechnung unbedingt haben wollen, dann kostet es so und so viel. Ne? Das ist ja noch. Und da kann ich nicht sagen, ach, ich werde mal 2 Tage drüber nachdenken. Sondern zack, entscheiden. Wenn ich jetzt mein wie ist denn gerade der Kontostand? Was wird meine Frau dazu sagen? Schon verloren. Der ist schon verloren. Ich muss in vielen Bereichen meines Lebens erstmal Grundentscheidungen, dann muss ich immer noch mal gucken, wie ich es mit der Situation hinkriege. Ne? Wie schaffe ich das jetzt? Ich sag mal ganz offen, ich habe auch in Kleinigkeiten, außerdem habe ich auch mal schwarz arbeiten lassen. Ja. Weil es gar nicht anders ging. Der Bau musste fertig werden, wenn ihr einer der Hauptgewerke 3 Tage vor Baubeginn abspringt. Alle anderen Handwerker sind da. Da kann ich jetzt nicht sagen, ist schwierig. Ja. Irgendwie so, man muss mal irgendwie andere Lösungen finden. Okay? Nur, dass ihr nicht denkt, das Leben ist grau. Ja, das ist völlig klar. Aber der dahinter steht, ist entweder schwarz oder weiß. Und jetzt muss ich gucken. Und jetzt geht es darum, bei all dem Toleranzschlamassel, was wir heute haben. Ja? Es gibt keine absolute Wahrheit. Ich muss da immer mehr Impuls führen. Und gerade heute ist es so, und in einer anderen Situation ist es wieder so. Jetzt zu gucken, gibt es hier Wahrheiten, ja oder nein? Suche seinen Willen. So, wie machen die das hier? Richter 20, Vers 10 und 13, da fassen sie ja einen Entschluss. Ich habe das vorgelesen, aber das ist vielleicht nicht, oder das wird nicht so schnell bewusst, was damit gemeint ist. Dann sagen sie ja, jeder 10. Mann soll dazu bestimmt werden, die Verpflegung zu sorgen. Die übrigen sollen die Leute von Gibea bestrafen für dieses schändliche Verbrechen, dass sie mitten in Israel begangen haben. So, und das ist jetzt eine besondere Formulierung. Da muss man, wenn man das Alte Testament und die Gebote Gottes kennen würde, und das haben die damals anscheinend gekannt, dann wird man auf einmal bing, weil jetzt gibt's ein Gebot Gottes, was im Hintergrund, es gibt eine göttliche Wahrheit, unabhängig von der Situation, eine Grundwahrheit, auf die sie sich jetzt berufen. Das wird in Vers 13 auch nochmal aufgegriffen. Dann gehen sie nämlich dahin und sagen zu der Stadt, liefert uns die Männer von Gibea aus, dieses verruchte Gesindel, wir wollen sie töten und so das Böse aus Israel entfernen. Wieder, das Böse aus Israel entfernen. In 5. Buch Mose, das ist so, da werden nochmal diese ganzen Gebote Gottes dem Volk mitgegeben, um das Miteinander Leben zu regeln. Und da gibt's immer wieder diesen Begriff, das Böse aus der Mitte oder aus Israel auch entfernen. Ne? Darauf nehmen sie Bezug. Ich lese das mal einfach, nur mal die Textstellen vor, damit ihr merkt, aha, das war jetzt nicht nur so eine Randbotschaft. 5. Mose 13, Vers 6, Kapitel 17, Vers 7 und 12, Kapitel 19, Vers 19, Kapitel 21, Vers 21, taucht auch genau der gleiche Begriff auf. Kapitel 22, Vers 21, 22 und 24, da taucht es auf im Bereich sexueller Unmoral. Also Gottes Moral ist ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Okay, das ist Gottes sexuelle Moral. Alles andere ist vom Übel. Sex ohne außerhalb der Ehe, heiratet. Nicht verheiratet, dann lass es sein. Es ist eigentlich ganz einfach, das Gute zu tun. Aber wir leben in einer unguten Welt. Jetzt wird's schwierig. Ne? Also darauf wird hier Bezug genommen. Kapitel 24, Vers 7 auch nochmal. Also da merkt man. Und das klang in ihren Ohren. Sie wussten, dass was da passieren ist, war vor Gott nicht richtig. Und sie wussten von Gott her, wie sie damit jetzt umzugehen hatten. Sie mussten nämlich diese Schuld konfrontieren, dieses Unrecht, dieses Falsche sollten sie konfrontieren. Feedback. Eine andere Art von Feedback. Falsch. Don't do it. Ja, müssen wir nicht lange drüber reden. Es gibt andere Formen von Feedback. Da muss man sehr wohl drüber reden und mal gucken und so. Aber das war hier mal eindeutig. Also wie suchen sie Orientierung? Sie haben erstmal Gott gewählt und jetzt fangen sie an zu fragen. Sich den Willen Gottes zu suchen. Das ist eine mühsame Geschichte. Ich weiß das. Und ich weiß aber, wenn man zum Glauben kommt, irgendwann kommst du an die harten Fragen deines Lebens ran. Das ist so. Und spätestens dann muss ich wissen, ob es einen Gott im Himmel gibt, der für mich einen guten Willen hat und wieder ist. Ansonsten werde ich mit dem Thema Finanzen, Sexualität, Lebensgestaltung, Freizeitgestaltung, Gottesdienst nicht klarkommen. Erziehung, keine Chance. Hin und her geworfen wie der Wind. Ne? Schlecht geschlafen, ne? Irgendwie der andere sagt das, in der Zeitung hat das gestanden, gestern Abend war es so, versteht ihr? Es gibt Gottes geoffenbarten Willen in der Bibel. Das hilft mir, seinen Willen zu suchen und wirklich zu finden. Jetzt geht es weiter. Das haben wir gesehen. Sie suchen die Beratung. Also, sie kommen ja zusammen. Mit wem kommen sie zusammen? Sie kommen mit Gleichgesinnten zusammen. Wer mich so ein bisschen kennt, ich bin Fan von Gemeinde. Wisst ihr das? Habt ihr schon mitgekriegt? Ja? Habt ihr schon mal mitgekriegt, dass ich gesagt habe, Leute, geht in die Kleingruppen? Habt ihr schon mal gehört? Ja, am Rande. Habt ihr auch gehört? Seid bitte verbindlich da. Ja, habt ihr schon gehört? Ja, Gottesdienst, Mitgliederversammlung, mitarbeiten irgendwo. Warum? Warum? Willst du in unguten Zeiten ein gutes Leben führen? Such dir Gleichgesinnte. So einfach ist das. Suchst du es dir nicht, wirst du nicht glücklich werden. Du wirst nicht überleben, in unguten Zeiten das Gute zu tun auf Dauer. Wirst du nicht schaffen. Da habe ich diese Stelle, und obwohl es ein Erzähltext ist, jetzt könnte man sagen, ist einmalig. Nein, diese Botschaft ist nicht einmalig, Gott sei Dank. Jetzt können wir ins Neue Testament durchziehen. Den Willen Gottes wirklich zu suchen, da gehört Gottes Wort zu, da gehört aber auch Beratung mit Gleichgesinnten zu. Das heißt nicht, dass sie immer alle Recht haben. Nein. Nein. Aber es ist ein Akt der Demut. Und dem Demütigen gibt Gott Gnade. Hier haben sie sogar recht. Versuch mal in unguten Zeiten, wie wir sie haben, Gottes Willen, Tag für Tag, ein Leben lang zu leben. Alleine. Ich kenne die Macht eigener Gedanken. Der eigene Wille ist unser Himmelreich. Da gibt es einen enormen Hang zu. Suchst du den Willen Gottes, das Gute zu tun? Lies in der Bibel, such der geistliche, verbindliche Gemeinschaft. Such dort Rat und lebe auch als Teil, weil sie suchen ja nicht nur Rat, sondern was machen sie? Jetzt machen sie es auch. Wir haben zum Beispiel die Idee, hey, Nachschubversorgung. Jeder Zehnte, hätten das mal die Russen damals schon mal am Anfang des Krieges gemacht, ne? Wären sie vielleicht besser da gewesen oder so, ne? Gott sei Dank, dass sie es nicht gemacht haben, ne? Sonst hätten sie Kiew schon erobert. Ne? Wenn der Nachschub geklappt hätte. Also, jetzt wird auch zusammengearbeitet. Nachher wird auch gemeinsam gekämpft. Es wird auch noch gemeinsam Gott nochmal nachher anders gefragt. Aber es wird in Gemeinschaft nicht nur Gott gefragt und beraten, sondern nachher auch gelebt. Und erst wenn ich es lebe, dann weiß ich, was der Wille Gottes ist. Hört sich komisch an? Also, wir können lange über den Willen Gottes reden, aber wir tun es nicht. Kommen wir kein Stück weiter. Hat Gott uns einen Auftrag gegeben zu heilen? In der Bibel haben wir einen Auftrag? So, jetzt können wir da Seminare drüber machen, ein Seminar, fünf Seminare. Aber wir gehen das Thema Heilung nicht praktisch an. Was haben wir erkannt? Nichts. Nach fünf Seminaren nichts erkannt. Wir haben nichts erkannt. Erst in dem Moment, wo ich sage, du, ich habe Rücken, bete mal für mich. Und selbst, ob ich danach Heilung erlebe oder nicht Heilung erlebe, das ist nochmal ganz anders. Aber erst dann fange ich an zu erkennen. Selbst beim Misserfolg bin ich weiter, als wenn ich nichts getan habe. Das möchte er uns hier, also suche den Willen Gottes. Dann haben sie das Grundsätzliche haben sie und nachher wird das noch sehr detailliert, weil die Probleme, die hören nicht auf. Und dann müssen sie noch fragen, wie sollen wir denn angreifen? Und nachher verlieren die auch noch, da kommen wir gleich zu. Aber dann fragen sie nochmal Gott, sie gehen zu dem Priester, der für sie zuständig ist. An den Ort, den Gott für sie bestimmt hatte, Bethel hier zum Beispiel. Und sie fragen den richtigen Mann am richtigen Ort, sie beten. Und der hat wahrscheinlich so, damals gab es so Lose, die konnte man werfen, man konnte sagen, sollen wir angreifen, ja oder nein, dann wurde gebetet, wurden Opfer gebracht, dann wurden die Lose geworfen und je nachdem, wie sie fielen, hieß es von Gott her, ja oder nein. Dann konnte sie fragen, wer soll als erstes angreifen, haben sie ja auch gemacht, ja, der und, ne, soll der Stamm, ja, der Stamm, okay, und los ging es. Das heißt, manchmal haben wir den grundsätzlichen Willen Gottes, aber den in der Praxis konkret in meinem Fall, mit dem Bauamt, jetzt wird's schwierig. Und dann hilft es, nicht nur Beratung zu haben und Leute zu haben, mit denen man es gemeinsam macht, sondern manchmal auch noch wirklich nochmal persönlich Gott zu suchen. Wie soll ich es denn jetzt hier in dem konkreten Fall machen? Aber ich möchte euch das nochmal so ins Herz schreiben und mir auch. Weil Christsein wird nicht einfach einfacher am Glauben. Weil die unguten Zeiten, die werden nicht einfach besser. Ich habe den Eindruck, sie werden schlimmer. Ja, also von daher, ich fühle mich auch immer wieder neu herausgefordert. Ich denke, jetzt bist du schon so lange dabei, ne? Bist schon Opa und so, wir müssen doch mal langsam klappen. Kann mich trotzdem der Mut verlassen, das Gute zu tun und zu suchen. Wählt die richtige Autorität, wählt Gott. Sucht und tut seinen Willen. Das dritte und letzte, was uns hier mitgegeben wird, ist, gehorche ausdauernd. Wisst ihr, was jetzt passiert? Das ist ganz schlimm. Jetzt haben sie alles von Gott erfragt und so und alles organisiert. Jetzt greifen sie an und wisst ihr, was passiert? Sie verlieren die Schlacht. 22.000 ihrer Männer sterben. Jetzt kommst du. Wie ist der größte Teil des Lebens? Schwarz oder weiß, oder? Oder grau? Willkommen im Leben. Wir denken, oder ich denke, ich mach's mal so, du vielleicht nicht, ich denke immer, ach, wenn ich Gott habe, und seinen Willen gesucht habe, dann mache ich das und dann läuft's. Schön, manchmal ist es auch so, muss ich auch sagen, manchmal ist es so. Ist es immer so? Nein. Nein. Du tust den Willen Gottes und erleidest Schaden. 22.000 Menschen fallen. Du zahlst drauf. Du warst ehrlich. Und trotzdem läuft auf der Baustelle nicht alles richtig und glatt. Und du zahlst noch drauf. Hast zwar einen, der hast du offiziell mit Mehrwertsteuer bezahlt, aber der geht trotzdem nicht in die Gewährleistung, wie du dir das vorstellst. Zahl's drauf. Versteht ihr mich?
Ja!
Halleluja! Einer versteht mich. Bin schon ermutigt. Sie fragen wieder Gott. Er sagt, greift sie wieder an. Sie greifen wieder an. Und was passiert? Was passiert?
Verlieren nochmal.
Ich glaube, diesmal mit 18.000 Toten oder so. Könnt ihr nachlesen. Wie ist das Leben? Grau. Wie ist das Leben mit Gott? Manchmal auch grau. Er ist weiß. Er ist voller Wahrheit und Liebe. Aber mein Leben ist manchmal grau. Wir haben vor ein paar Jahren versucht, eine zweite Gemeinde zu gründen. War jemand mit dabei? Ja? War das richtig? War richtig? War das im Willen Gottes? Ja, natürlich! Will Gott Menschen erretten? Ja! Liebt er Bünde hinter der Else? Ja! Will er dort eine Gemeinde haben? Nein, er will mehrere Gemeinden haben. Ist doch völlig klar. Es ist alles richtig. Aber das Leben ist grau. Das Leben ist grau. Haben wir schon Heilungsseminare gemacht? Ja, wie viele Heilungsseminare haben wir gemacht? 4? 5? Haben wir schon Heilung erlebt? Ja. Haben wir auch schon Nichtheilung erlebt? Das Leben ist grau. Haben wir einen göttlichen Auftrag? Ja. War es richtig, das zu machen? Ja. Ich musste mein Büro aufräumen, weil ich bin ein bisschen umgezogen. Ich musste mich verkleinern. Von daher musste ich auch Sachen wegschmeißen. Und unter anderem habe ich so einen Stapel von Karten, wirklich so einen Stapel von Karten weggeschmissen. Wir hatten mehrere Heilungskonferenzen gemacht mit Chuck Perry und so. Und dann konnten Leute aufschreiben, was sie mit Gott erlebt haben. So war so ein Stapel. Viele Leute kannte ich gar nicht. Ich habe nochmal so reingeguckt. Ich habe es nachher weggeworfen, weil ich kann nicht alles aufheben. Aber ja und nein. Trotzdem war es richtig. Was machen Sie nach der zweiten Niederlage? Schätzt mal. Sie fragen Gott nochmal. Es ist schon interessant, bei jedem Mal Gott fragen, nimmt die Intensität des Gottes Willen suchen zu. Ganz interessant. Das erste Mal heißt es, und sie fragten Gott. Das zweite Mal heißt es, und sie weinten einen ganzen Tag lang und fragten Gott. Emotional Gott suchen ist was anderes als Gott vom Kopf her suchen. Das dritte Mal heißt es, und sie fragten Gott, weinten einen ganzen Tag und fasteten einen ganzen Tag. Und diesmal sagt Gott, zieht wieder los, und das ist so gnädig von Gott, das ist so schön. Und er sagt dieses Mal aber ausdrücklich, und diesmal werdet ihr gewinnen. Hey, kann man gebrauchen beim dritten Mal, ne? Also ich bin ermutigt, den zweiten Anlauf für Gemeindegründung in Bünde irgendwann zu unternehmen. Wir werden Gott fragen, ne? Klar, irgendwann, ja? Ja? Und wenn er sagt, ja, gehen wir, und wenn es nicht klappt, bin ich auch noch ermutigt das dritte Mal. Und dann möchte ich aber sagen, Gott, aber dann bitte auch noch eine Zusage, dass es auch wirklich funktioniert. Okay? Oder? Ich fand es heute so schön, dass wir die Gelegenheit hatten, nochmal für uns beten zu lassen. Nochmal, ne? Ich habe Rücken schon länger. Seit letzter Woche weiß ich, bin ja zum ersten Mal überhaupt mal richtig untersucht worden. Ist ja bei Ärzten in Deutschland zurzeit gar nicht so einfach, ne? Oder eh du mal eine Röntgenaufnahme als Arbeitstätiger oder so kriegst, ist das schon ein Wunder, ne? Und diesmal haben sie so eine richtige, wie nennt man das, MRT, ja, gemacht, ne? Jetzt konnte man schon sehen, wo die Bandscheibe komplett weg ist und die Knochen schon angegriffen sind, die sind schon nicht mehr dunkel, sondern weiß. Ne? Habe ich gedacht, ist der richtige Moment heute Morgen Wunder Gottes, oder? Hey, habe ich schon ein Wunder, Heilungswunder erlebt an mir? Ja. Habe ich auch schon erlebt, dass ich nicht geheilt worden bin? Ja. Was mache ich heute Morgen? Bitte Gebet. Ne? Bitte Gebet. Wenn so eine Aufforderung kommt, dann sage ich, hey, alle Augen auf dich. Bitte Gebet. Ich brauche es. Also sie gewinnen die Schlacht. Die Probleme gehen danach noch weiter. Ich verschone euch davon. Aber wie kann ich gut leben, wirklich gut leben in unguten Zeiten? Wähle im Bild gesprochen hier dein König, deine Autorität. Ich möchte es mal ganz deutlich sagen, wähle Gott. Damit fängt es an. Wenn ich ihn gewählt habe, das heißt, ich habe mich bekehrt. Ich habe gesagt, ich bin nicht Mr. Allwissend. Ich habe einen Haufen Probleme. Ich brauche Rettung. Das ist mal ganz deutlich. Und nur du bist derjenige, der mir Rettung geben kann. Vor all meiner Schuld, meinem Schlamassel, meinen Lügen in mir. Aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart. Komm und errette mich mit Wahrheit und Gnade. Halleluja. Und er tut es. Das ist der schönste Moment. Sünde ist der hässlichste Moment. Gnade ist der schönste Moment. Das zu erleben, dass alles abgewaschen ist. Für alles ist bezahlt worden. Da hält er mir aber auch nicht mehr so viel vor. Da sagt er nicht, Herr Lutz, damals, ne? War ja nicht so toll. Wenn ich zurückdenke, dann immer mit dem Gefühl, was war das Scheiße? Was hab ich's gut? Was hab ich's gut? So viel Gnade und Orientierung wieder zu haben. Wähle Gott. Suche seinen Willen. Wirklich. Und gehorche ausdauernd. Misserfolg? Lass uns weinen und Gott fragen. Noch ein Misserfolg? Lass uns weinen und fasten und Gott fragen. Dann wird es uns gelingen, dass wir in unguten Zeiten gut leben können. Auch in meinem Leben ist Licht und Schatten und in deinem auch. Wir sind nicht nur die Guten, aber auch nicht nur die Bösen. Wir brauchen alle diese Erlösung, diese Befreiung, und sie ist für uns da. In Wahrheit und Gnade in Jesus gekommen. In diese Welt, in dein und mein Leben durch seinen Heiligen Geist. Halleluja. Jesus, wir ehren dich. Wir ehren dich auch über diese unschönen Geschichten, die uns aufwühlen, die uns fassungslos machen. Im Groben und im Kleinen, auch nicht geübte Gastfreundschaft ist herzzerreißend. Wir danken dir für diese Wahrheit, die du uns irgendwie mal zuflüstern möchtest und mal uns aber auch anbrüllen, will ich nicht sagen, aber ganz deutlich, und diesen Geschichten machst du es ganz deutlich, dass wir dich wählen, deinen Willen suchen und gehorsam sind, und zwar andauernd, bis das Gute wirklich gut ist, siegt, Wirklichkeit wird in unserem Leben. Und von da seine Wirkung entfaltet. Auch auf die Menschen, die du an unsere Seite gestellt hast. In der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, bei den Freunden, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Dass dieser Segen, dein Segen, Raum greift. Menschen berührt und findet, die keine Orientierung haben, die verloren sind. wo dieses Schlamassel da ist, dieses Chaos. Und errettet werden für Zeit und für Ewigkeit. Der Herr segne euch und mich. Amen.